Es ist doch schön, dass wir heute Morgen in diesem Raum miteinander auch an einem warmen Hochsommertag, dennoch relativ kühlen, angenehmen Raum miteinander Gottesdienst feiern können. Es ist ein Gnadengeschenk, es ist ein Vorrecht. Auch für euch, ihr lieben Geschwister in Eisenhüttenstadt, ist es ein Gnadengeschenk Gottes, dass er hier in diesem Raum Gottesdienst feiern dürft, auch wenn er es sagen müsst und immer wieder feststellt, noch hat er nicht so unseren Stall gerufen. Und manch einer noch ein bisschen hinter dem alten Gottesdienstraum hertrauert. Das ist ja so, wie wenn man umzieht im Leben, ne? Man lässt immer was zurück und gewinnt was Neues. Und das Neue ist immer eine große Herausforderung. Und für meinen Mann und mich, wenn wir dann mal wieder so einen Umzug gemacht haben von 700, 800 Kilometern, war es immer das Spannendste, ist erstmal einen Supermarkt zu finden, eine Apotheke zu finden, die elementaren Dinge des Lebens. Und wenn man die dann schon mal ohne Stadtplan, Navi, sondern im Kopf hat, dann ist man ja schon fast zu Hause. Alles andere ergibt sich denn die nächsten Jahre. Und das wünsche ich der Gemeinde auch, dass es gelingt, im Miteinander einfach einen Weg zu finden, der euch alle belebt, der euch alle verjüngt. Und wenn ihr hier reinkommt, ihr dann sagt, ja, jetzt fühlen wir uns wohl. Ja, die Idee zur heutigen Predigt entstand in den vergangenen Wochen, als ich vom Buko Altenheim eingeladen wurde, zur Eröffnung ihres Therapiegartens eine Andacht zu halten. Buko ist der Kneippkurort, darauf sind sie stolz. Und so ist es ein Kneippgarten, der eröffnet wurde. Er soll der körperlichen und seelischen Gesundheit der Bewohner, ihren Besuchern und den Bewohnern der Stadt eine Labsal sein. So die Idee derer, die ihn ins Leben gerufen haben. Meine Gedanken stolperten bei der Vorbereitung irgendwann über Gärten. Gärten, die in der Bibel erwähnt werden. Und dabei entdeckte ich etwas ganz Besonderes, nämlich, dass diese fast immer Orte besonderer Gottesbegegnungen waren, die in der Bibel erwähnten Gärten. So, ich habe jetzt mal noch ein paar, habe ich im Internet gefunden, ne? Das ist der Garten, den ich immer als seit Kindheit geliebt habe. Ist der Garten, der Gemüsegarten meiner Mutter, so wie ich ihn zum letzten Mal gesehen habe, als wir im Sommer 18 sowas sie besucht haben. Und sie hat ja einen Selbstversorgergarten, seit sie es kennt, den hat sie betrieben, bis sie 90 war, ne? Das waren ihre gelben Rosen, die sie gehegt und gepflegt hatten auf 1000 Meter im Südschwarzwald, war sie immer stolz, wenn sie die über den Winter gebracht hat, ohne dass sie ihr komplett erfroren sind. Überall hatte sie gewaltige Blumenbeete. Das sieht man jetzt nicht so wirklich hier. Aber hier ihr Gemüse war ihr wichtig. Und als Kind kann ich mich daran erinnern, das Erste, was es immer gab, war Spinat. Das Nächste, was dann kam, war der Rhabarber. Dann kam irgendwann der erste Kopfsalat und so weiter und so fort. Ich habe noch andere Gärten gefunden. Jetzt zurück zur Predigt. Ich bin im Garten. Lesen wir manchmal ein Anhänger Haustür. Steht auf einem Schild. Und ein solcher Hinweis an einer Eingangstür weckt in unserem die verschiedensten Gedanken. Der Bewohner ist im Garten, er sitzt vielleicht auf einer Bank, trinkt dabei eine Tasse Tee, um zu entspannen. Oder er jätet in seinem Beet Unkraut. Er schneidet Rosen, erntet Früchte oder genießt es einfach bei dieser Hitze im Schatten des Baumes zu sitzen, bei einer kleinen Brise oder leichten Brise, und sagt, ja, so lässt sich der Sommer ertragen. So ein Hinweisschild, ich bin im Garten, weist eigentlich immer den Weg zur Gärtnerin oder zum Gärtner, zu dem, der den Garten bewirtschaftet. Die Bibel berichtet von einer ganzen Reihe von Gärten und das Spannende daran ist, dass es in diesen Gärten zu diesen besonderen Gottesbegegnungen kommt. Ich bin im Garten, stand möglicherweise auch eine Zeit lang an der Eingangstür des ersten Gartens, von dem die Bibel erzählt. Hier gab es die unterschiedlichsten Bäume, Blumen und Pflanzen. Hier lebten die verschiedensten Tiere und es gab Bodenschätze wie Gold und Edelsteine. Ein Garten, dessen Quadratmeterzahl nirgends angegeben ist und der von einem Strom durchzogen wird, der sich in vier Flüsse teilt. In diesem Garten ist Gott der Schöpfer und er ist der Gärtner. In diesem Garten schuf er die Menschen und setzte sie als Verwalter seines Paradiesgartens ein. Ich lese dazu mal aus 1. Mose 2, ab Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte den Garten in Eden gen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern. Und teilt sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pischon. Er fließt um das ganze Land Havila und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Badelachharz und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gihon. Der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. In diesem Garten hat der Schöpfer des Gartens und der Schöpfer des Menschen Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Im Bild gesprochen, man saß nach Feierabend zusammen und genoss gemeinsam den Abend. Und das Zusammensein. Ohne Frage wissen wir alle, diese Form der Gemeinschaft der Geschöpfe mit ihrem Schöpfer kennen wir heute nicht mehr. Von daher sind alle unsere Vorstellungen nur lediglich menschliche Vorstellungen, wie es gewesen sein könnte. Weil keiner, den wir kennen und keiner auf dieser Welt, der je gelebt hat, seit den beiden, als sie vor die Tür gesetzt wurde, weiß, wie diese Gemeinschaft wirklich war. Die Auflehnung des Menschen gegen Gott und der Ungehorsam gegen Gott in diesem paradiesischen Garten katapultiert uns Menschen direkt vor die Tür des Paradiesgartens. Der Ungehorsam gegenüber unserem Schöpfer verbaut uns diese paradiesische Gemeinschaft und das paradiesische Leben, so wie es in 1. Mose 2, 8 beschrieben wird, bis heute. Das Wort Paradies haben wir weiter in unserem Sprachgebrauch und beschreiben damit die schönsten Flecken Erde, die wir kennen. Oder sehr schöne Momente unseres Lebens. Diesen Sehnsuchtsort, Paradies, verbinden wir meist mit absoluter Zufriedenheit, Schönheit, Ruhe, Frieden, Geborgenheit. Ein Ort, ein Zustand, wenn wir uns einfach rundum zufrieden und Wohlfühlen. So ein Wohlfühlort sollten wir aufsuchen, wenn wir mit unserem Gott viel zu besprechen haben und viel mit ihm klären müssen. Das kann das stille Kämmerlein sein, der eigene Garten, irgendein Platz draußen im Wald und Feld, irgendein Platz, an dem wir uns wohlfühlen. Als Adam und Eva sich aus Scham über ihren Ungehorsam vor Gott im Garten versteckten, war es Gott, der sie suchte. Adam, wo bist du? Der liebende Gott sucht die abtrünnigen und ungehorsamen Menschen. Der liebende Gott bespricht mit Adam und Eva die schwierige Situation, die durch den Ungehorsam entstanden ist. Der den Menschen liebende Gott kümmert sich um die Nacktheit des Menschen und kleidet ihn ein. Scham und Nacktheit, sie sind Ergebnis ihres Ungehorsams. Und Gott lässt sie in dieser Situation nicht allein. Gott erspart Adam und Eva die Konsequenz nicht. Sie müssen das Paradies verlassen. Aber er verlässt sie nicht. Das dürfen wir für uns übernehmen. Es gibt keine Situation im Leben eines Menschen, die so schlimm ist, dass wir mit Gott nicht darüber ins Gespräch kommen können. Und an Orten, die wir als Gott verlassen empfinden und beschreiben, verlässt uns Gott nicht. Er ist da, in jeder Minute. Er sucht dich, er will die Gemeinschaft mit dir. Er hat deswegen den Weg der Vergebung geschaffen in Jesus Christus. Für dich, für mich, und er will dich kleiden in jeder Situation deines Lebens. Was für ein Geschenk der Gnade Gottes. Gott überlässt uns nicht unserer Nacktheit. Nein, er kleidet uns. Gott ruft dich mit deinem Namen. So kann es eine Hilfe sein, wenn man selbst in einer riesengroßen Not steckt, diesen Paradiestext aus 1. Mose 2 zu lesen, um Vertrauen zu fassen zu Gott, zu Jesus und dann das Herz zu öffnen vor ihm, was uns ja nicht immer leicht fällt. Manchmal brauchen wir eine Brücke. Manchmal brauchen wir eine Hand, die uns entgegengestreckt wird. Manchmal brauchen wir eine Symbolik, um Mut zu fassen. Dann gehen wir diesen Weg, um Gemeinschaft mit unserem Gott zu finden. Später, im gelobten Land, pflanzte Gott sein Volk wie einen Weinberg und lässt es erblühen wie eine Lilie. Er beschreibt es, das Land als Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dass Gott den, der ihm folgt, versorgt. Gott vergisst auch in der ganzen Zeit des Alten Testamentes den nicht, der ihm vertraut. Im Buch Esther stoßen wir auf eine 7 Tage andauernde Gartenparty. Der mächtige König Xerxes, den will sein Reichtum und seine Macht präsentieren. Und sein Reich ist ein riesiges Reich. Es geht vom heutigen Indien bis nach Äthiopien. Ein gewaltiges Reich mit vielen Völkern, mit vielen Sprachen, mit vielen Territorien, mit vielen Verwaltungsbezirken. und er will den Verantwortlichen seines Reiches seine Macht und sein Reichtum zur Schau stellen. Was tut er? In seinem Garten. Und mitten in der manchmal skurrilen, edlen Gesellschaft finden wir an Gott glaubende Menschen, die mit ihrer Treue und mit ihrem Glauben an den Gott des Schöpfer Himmels und der Erden, an den Gott Israels, obwohl sie Menschen waren und eigentlich mal Flüchtlinge, hatten sie inzwischen eine Stellung, die die Weltgeschichte beeinflusste. Mitten in dieser eigentümlichen Gesellschaft, wo der König sich zur Schau stellte, mit seiner Macht und mit seinem Reichtum, benutzt Gott die Treuen, um seine Geschichte zu schreiben. Daniel, Esther und wie sie alle heißen, sie haben Weltgeschichte geschrieben durch ihre Treue zu Gott. Besuchen wir jetzt die Gärten im Neuen Testament. Von Jesus lesen wir im Neuen Testament, dass es sich immer wieder aus dem Trubel, der seine Person umgab, in die Einsamkeit der Natur zurückzog. Er wanderte in der Wüste, ruderte hinauf auf den See Genezareth, stieg auf Berge und suchte Gärten auf, um zu beten, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Die Klarheit über seinen Auftrag, die Liebe zu den vielen hilfesuchenden Menschen, es hat Kraft gekostet, auch ihn. Und in dieser Gemeinschaft, in dieser Zurückgezogenheit, fand er die Quelle, um selbst Kraft zu tanken. Möglicherweise war es die Einsamkeit der Natur und es war die Stille in den Gärten, in der er Zwiesprache hielt mit seinem himmlischen Vater. Auch das dürfen wir uns zum Vorbild nehmen. Jesus, dem es gelang, mitten im Trubel seines Lebens Orte der Ruhe, der Zurückgezogenheit, Orte der Gemeinschaft mit seinem Vater zu schaffen. Die Berichte der Evangelien sind vielfältig. Die Berichte unseres Lebens, da wo wir die Gemeinschaft mit unserem Gott und Heiland Jesus Christus finden, sind bestimmt genauso vielfältig. Und wir sollten diese Momente pflegen. So lesen wir von Jesus, dass er in der bedrohlichsten Lage, kurz vor seiner Verhaftung, geht er in einen Garten, der ihm vertraut ist. Er verbringt die letzten Stunden in Freiheit zwischen Ölbäumen im Garten Gethsemane. Die knorrigen, in karger, steiniger Erde wachsenden, immergrünen Bäume gelten in Israel als die Bäume des Lebens und der Hoffnung. Und es macht den Eindruck, als wären die Ölbäume in dieser Nacht die einzigen wachen Gefährten Jesu, als er mit seinem Schicksal ringt. Weil von den Jüngern lesen wir ja, dass sie müde sind und schlafen. Den Tod vor Augen kommt Jesu im Garten Gethsemane in seine schwerste Krise. Aber er hält stand. Er stellt sich der Angst, der Einsamkeit und den Schmerzen. Aus Liebe zu uns Menschen findet er durch die eigene Verzweiflung zur Annahme seines Leidensweges. Im Garten Gethsemane kämpft Gott um seine Liebe zu uns Menschen. Wir können es selber nachlesen in Matthäus 26, ab Vers 36. Viele werden die Texte auch kennen. Und auch Jesu brauchte Stärkung, Trost und Zuspruch. Und es war ein Engel, den Gott in diesen Garten sendet, mit einem Trunk, der Jesus die Kraft gab, den Weg zum Kreuz zu gehen. Am Ostermorgen im Friedhofsgarten begegnete der Auferstandene Jesu Maria Magdalena als Gärtner, so meint sie. Als Gärtner ihrer Seele erlebt sie ihn, der die Fragen der trauernden Frau beantwortet. Und mit der frohen Botschaft, er ist auferstanden, kehrt sie zurück zu den Jüngern. Aus der Trauer wurde an diesem traurigen Ort Freude. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Im Garten des himmlischen Jerusalems, auf den letzten Seiten der Bibel, am Strom des Lebens, wohnt Gott mitten unter den Menschen und wischt ihnen alle Tränen von ihren Augen. Gott ist im Garten als Gärtner und seine Schöpfungskraft ist in jedem Samenkorn, das aufbricht, sich verwandelt und heranwächst und zu einem neuen Leben. Im Keimen, im Wachsen, im Blühen, im Vergehen und im Auferstehen begegnen wir unserem Gott, unserem Schöpfer. Wer sich auf die Spur der biblischen Gartengeschichten begibt, wird staunen, wie viel Erdverbundenheit man in der Heiligen Schrift findet. Viele handfeste Erfahrungen von Gärtnerinnen, Weinbauern, Landwirten und Heilkundigen sind in diesem Buch gesammelt worden, das uns doch eher bekannt ist als der Wegweiser für die himmlischen Dinge des Lebens. Das hat seinen Grund vielleicht darin, dass der Garten in der Bibel ein Gleichnis für das Leben der Menschen in der Gegenwart Gottes ist. So, wenn jeder Einzelne von Ihnen, von euch, also zu Hause in seinem Garten ist, dann ist er da, wo wir Menschen sagen können, von unserem Empfinden her, sind wir unserem Gott am nächsten, weil wir, egal in welcher Blume, egal in welcher Pflanze, egal in welchem Wildkraut, das wir so gern Unkraut nennen, die Schöpferkraft unseres Gottes entdecken können. Und was kann das für eine Hilfe sein für einen Einzelnen mit einer schwierigen Botschaft, mit einer Verunsicherung, die uns im Moment durch die Medien ins Haus gespült werden und denen wir uns nicht entfliehen können, mit Ängsten, die dadurch wachgerüttelt werden. Manchmal wundere ich mich über die Zähigkeit manches also Wildkrauts, ne? Das dort wächst, wo ich es nicht haben will. Und immer wieder rufe ich es aus. Und man glaubt es nicht, 2 Wochen später erscheint es wieder. Was für eine Energie hat dieses Kraut? Was für eine Kraft? Wie groß muss denn die Schöpferkraft unseres Gottes sein, unseres Heilandes Jesus Christus? Und ich denke mir, wenn wir uns das als vor Augen malen, wenn wir uns das zu Herzen nehmen, wenn wir das, was Gott uns vor Augen malt, dass wir sehen können, so viel Kraft hat, wie groß ist er? Zu guter Letzt oder zuerst ist der Garten in der Bibel auch ein Ort zum Träumen. Von einer Welt, wie sie sein könnte. Ein Ort der Schönheit und des Friedens, der Fruchtbarkeit und des Heils, der innigen Verbundenheit allen Lebendigen. Und manchmal hören wir Menschen sagen, in der Natur bin ich meinem Gott ganz nahe. Da habe ich das Bedürfnis, den Schöpfer zu loben für all die Schönheit und die sinnvolle Ordnung, die er geschaffen hat. Ich erahne seine Größe und Güte, wenn ich unter freiem Himmel bin, die Vögel singen höre und sehe, wie alles wächst und gedeiht. So oder ähnlich empfinden viele Menschen. Sie erleben, dass ihnen die Natur die Nähe zu Gott schenkt. Ihr persönlicher Paradiesgarten. Da fühlen sie sich von den starken und heilsamen Kräften Gottes umgeben und feiern ihren persönlichen Gottesdienst. Dürfen wir das als Christen? Ja. Ich finde, wir dürfen in die Natur gehen, wir dürfen unseren Gott allein in unserer Natur, in der Natur loben und preisen. Und wir machen deswegen nicht das Geschöpf zum Schöpfer, sondern wir werden durch die Schöpfung zum Schöpfer geleitet. Und das sollten wir als Christen, wenn es uns gut tut, sehr wohl auch in Anspruch nehmen. Die Vorstellung von Gott als einem großen Gärtner, der die Schöpfung wie einen riesigen Garten wunderbar angelegt und versorgt, kommt uns Menschen entgegen. Wir staunen über die Weisheit, mit der alles aufeinander bezogen ist und wie sich alles zusammenspielt. Die Jahreszeiten, die Tageszeiten, Licht und Dunkelheit, Wasser und Land, Tiere und Pflanzen, die Fruchtbarkeit des Feldes und der Bäume und die Menschen, die mitten in diesen Garten gesetzt sind. Mitten in die Schöpfung gesetzt sind. Und manch einer beginnt zu vertrauen. Nun sprechen wir ja heute öfters mal von einer gefallenen Schöpfung. Müssen wir, dürfen wir, sollen wir. Aber eines müssen wir uns immer vor Augen halten. Herr der Schöpfung ist Gott. Und nicht die Schöpfung ist gefallen, sondern wir haben sie durch unseren Ungehorsam in Abgrund gerissen. Nicht die Schöpfung und nicht die Geschöpfe, nicht die Tiere haben sich gegen Gott aufgelehnt, sondern Menschen. Und wenn wir einen Römerbrief lesen, da heißt es, dass die ganze Natur ächzt und stöhnt unter dem, was sie aushalten muss und was ihr widerfahren ist und dass sie auf den Tag der Erlösung wartet. Können wir uns manchmal gar nicht so vorstellen. Gott liebt seine Schöpfung. Gott liebt seine Kreatur. Gott liebt alle seine Geschöpfe. Und dazu gehören Menschen, Tiere, aber auch die ganzen Bäume, Blumen und so weiter. Wohl uns, wenn wir durch all das, was Gott geschaffen hat, beginnen zu vertrauen, dass die Hand eines großen Gärtners über uns ist, die das Chaos in seine Schranken weist und der für das Wohlergehen seiner Geschöpfe sorgt und die Natur immer wieder neu erblühen lässt. Was für eine Zusage im Alten Testament. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte. Sommer und Winter. So, jetzt wer kann diese Bibelstelle ganz auswendig? Frost und Hitze. Zusage Gottes. So wie der Regenbogen in den Wolken die Zusage Gottes ist. Ich bin bei euch, ich verlasse euch nicht. Was für ein Geschenk. Wo war dieser wunderbare Garten? Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Anhand der Flüsse wissen wir, Euphrat gibt es ja heute noch, Tigris auch. Interessanterweise ist der Garten eben, wird er vermutet, dort, wo in der Menschheitsgeschichte wohl die meisten Kriege und Streitereien stattgefunden haben und stattfinden. das ist doch eine Ecke, wo man sich mit allem Möglichen und Unmöglichen bekämpft, auch heute. Und gerade dort hat Gott seinen Garten gebaut. Wie groß war er? Tja, da kann man nur vermuten. Der Künstler Emil Nolde hat 1940 als über 70-Jähriger ein Bild gemalt. Jo, die soll nicht zu Ende. Vielleicht kennst du ein oder andere. Bisschen schwierig, aber tut mir leid, ich habe es nicht ausgedruckt dabei. Dieser norddeutsche Maler hat 1940 als über 70-Jähriger ein Ölbild mit dem Titel Der große Gärtner gemalt. Dieses Bild kann als Darstellung der Personifizierung einer gütigen, die ganze Natur durch waltenden Schöpfermacht gedeutet werden. Und so wird dieses Bild oft auch interpretiert. Wir sehen darauf einen alten, bärtigen Mann, der am oberen Bildrand angeschnitten, wie aus dem Himmel auf eine weite grüne Landschaft mit Blumen zu schauen scheint. Mit einer vorsichtigen Handbewegung berührt er eine riesige Blume, die im warmen Gelb über den Baumwipfeln leuchtet. Das Bild wirkt wie eine Illustration des großen Schöpfungsplans, in dem der Schreiber die Macht und Güte des Schöpfers beschrieben hat. Und der bis heute vielen gottesfürchtigen Menschen aus dem Herzen spricht. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du bereitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. Der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es nicht wankt, immer und ewiglich. Sie kennen bestimmt diesen Psalm, oder ihr kennt bestimmt diesen Psalm, das ist der Psalm 104. Er ist sehr lang, ich kann also von daher nicht die ganzen Verse lesen, er hat über 30 Verse und ich habe jetzt nur die ersten 4 Eingangsverse gelesen. Lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Unser Gott und Heiland Jesus Christus, der Himmel und Erde erschaffen hat, er hat Antworten für uns, für unsere Fragen, für unsere Ängste, für unsere Probleme, für unsere Sorgen. Wagen wir es, sie ihm zu sagen und ihm zu vertrauen. Und ich finde es immer spannend, wenn dann irgendwo mal wieder so eine Naturkatastrophe ist, dann tun wir Menschen oder tun Wissenschaftler mit ihrem ganzen Können ausrechnen, wie lange es dauern könnte, bis sich die Natur erholt. Und dann werden sie meistens überrannt von den Ereignissen, dass es wesentlich schneller geht. Mir ist so ein Öltanker-Ereignis aus, weiß nicht, 90er, 2000er Jahren irgendwo im Westen Kanadas, da in der Pazifikküste, in Erinnerung, wo sie gesagt haben, über Jahrzehnte wird dort nichts mehr zu wachsen. Nach 2-3 Jahren hat man gesehen, wie sich die ganze Natur anfängt zu regenerieren. Gott, wie groß bist du? Er hat es uns in die Hand gelegt, dass wir alles erkunden und erforschen können. Aber Schöpfer ist er, nicht wir. Und so dürfen wir ihm auch heute vertrauen. In all den Fragen, die wir heute nicht beantworten können. Amen.
Amen. Amen.